Nach dem sogenannten arabischen Frühling hat sich die Situation ja völlig geändert. Nicht mehr die alten Regimes oder vielleicht doch die alten Regimes, teilweise in Syrien zum Beispiel, kämpfen gegen Massenbewegungen, sondern islamische Bewegungen sind überall in den Vordergrund gekommen. Warum? Woher kommen diese islamischen Bewegungen?
Verankert sind seit 80 Jahren. Aber es gibt eben auch durchaus liberale und säkulare Kräfte, besonders in Syrien, wo die Moslembrüderschaft überhaupt nicht so stark ist wie zum Beispiel in Ägypten. Und ich meine, dass gerade dieser Blick, dass man, wenn man in diese Region schaut, eigentlich glaubt, es gibt eigentlich nur religiöse Menschen, dass dieser Blick ein verkehrter ist. Und ich bin schon der Auffassung, dass man den Islamismus als westliche Macht oder auch als Angehörige des westlichen Lagers bekämpfen muss, weil es eben eine Bewegung ist, die natürlich die Säkularität verabscheut und stattdessen, also anstelle der Souveränität der Bevölkerung, die Souveränität Allahs setzt. Das heißt also im Grunde genommen, Demokratie untauglich ist, weil letztendlich die göttlichen Gesetze regieren sollen und nicht die von Menschen gemachten Gesetze. Also ich glaube, dass man da zwischen den, sagen wir mal, normalen, moderaten Muslimen, die gerade in Ägypten ja der Muslimbrüderschaft, also mit etlichen Millionen Menschen, eine ganz klare Absage erteilt haben, dass man da zwischen diesen Muslimen, die also praktisch auch die Religion etwas anders begreifen als die Muslimbrüderschaft, sehr stark unterscheiden muss von den Islamisten, die tatsächlich bekämpft gehören.
Nun gibt es ja sehr viele und zum Teil konkurrierende und miteinander kämpfende islamische bzw. islamistische Bewegungen. Können Sie da ein bisschen einen Überblick geben?
Nun, es gibt im Grunde genommen drei Elemente, die hier zusammenspielen. Das eine Element ist der schiitische Islamismus, also das heißt die Führung des Irans, die natürlich in der Region, vor allen Dingen in Syrien, massiv interveniert, um Assad zu unterstützen, um letztendlich die Kontrolle über Syrien zu erhalten. Es gibt auf der anderen Seite die Moslembrüderschaft, die eben dieses Programm verfolgt, die Säkularität auszutreiben und für einen Gottesstaat zu werben. Dafür ergreifen sie politische Maßnahmen, also die durchaus dann angepasst sind an die jeweilige Situation, wie man das bei Erdogan in der Türkei sehen kann. Und es gibt die Salafisten, die eher puristisch argumentieren ursprünglich, die aber auch politische Zweige aufgebaut haben und sich in vielen Parteien, zum Beispiel in Ägypten, artikulieren, die wiederum mit dem Politikansatz der Moslembrüder nicht so viel Verbindung unbedingt haben. Das heißt, wir haben da verschiedene Strömungen innerhalb dieser islamistischen Tendenzen und man muss schon unterscheiden, was ist davon schlimmer, was ist davon weniger schlimm. Leider sind wir nicht in der Situation, dass man sagen kann, dass man sie ignorieren kann. Das wäre natürlich das Allerbeste.
Hinter diesen Bewegungen stecken ja auch verschiedene Golfstaaten. Ist da eine unterschiedliche Strategie etwa von Katar und Saudi-Arabien sichtbar?
Ja, eindeutig. Das ist ja ganz klar, dass Saudi-Arabien die Moslembrüderschaft ablehnt und massiv bekämpft. Das ist der Grund, warum sie diesen Machtwechsel in Ägypten begeistert zugestimmt haben. Während Katar die Moslembrüderschaft unterstützt. Also das ist tatsächlich so, dass die Katar und Saudi-Arabien in Syrien verschiedene Kräfte unterstützen. Und das Wichtigste aber ist doch, dass es nach wie vor die liberal-westlich orientierten Kräfte gibt, die aber auch vom Westen im Stich gelassen werden. Das ist so widersprüchlich, dass hier zum Beispiel, nehmen wir mal zum Beispiel Ägypten, dass dort massiv zum Beispiel die 10% Christen verfolgt werden. Und was sagt der Westen, was sagt die Bundesregierung? Wir müssen vor allen Dingen mit den Moslembrüdern uns gut stellen, anstatt dass man sich wirklich auf Seiten dieser Christen stellt und fordert, dass ein Land säkularisiert wird. Das heißt, dass also man unabhängig von seiner Religionszugehörigkeit Bürger dieses Landes sein kann. Das nämlich wurde von der neuen Verfassung, die Morsi durchgeboxt hatte, verhindert.
Ich meine, säkularisiert müsste ja vielleicht eigentlich auch die Wissenschaft von dem Raum mal werden, die ja bei uns immer noch Islamkunde heißt, als würden diese Länder ausschließlich sich um den Islam drehen.
Ja, das ist ein ganz interessanter Hinweis. Ich habe zum Beispiel, heute schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem Leitkommentar von Günter Nonnenmacher, es ist die Lehre aus der seit 9/11 betriebene Politik, dass westliches Eingreifen nicht zu den angestrebten Zielen führt, dass generell gesprochen die Gärungsprozesse in den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens von außen nicht nachhaltig zu beeinflussen sind. Gärungsprozess ist ein Begriff aus der Natur. Das ist so, als würde man glauben, man kann sich hinsetzen und aus Most wird Wein, wenn man nur lang genug wartet. Das ist völliger Unsinn, weil es dort um politische Kräfte geht, die massiv intervenieren. Und die radikalste, revolutionärste Kraft, die dort eingreift, das ist die Führungsmannschaft aus Iran, die im eigenen Volk also isoliert ist, aber die diese wahnsinnige Traitor-Politik dort vollzieht, Assad um jeden Preis retten zu wollen zum Beispiel. Und deswegen ist dieser Begriff Gärungsprozess, der so tut, als sei es ein natürlicher Vorgang, als sei, es gäbe so eine Art Homo Islamicus, der nun mal so ist, ja, also dass er sich umbringen muss und Selbstmordattentate machen muss. Dieser ganze Kulturalismus, der ist so absolut rassistisch und reaktionär und leider aber ziemlich dominant im deutschen Diskurs. Man weigert sich, den unangenehmen Fakten wirklich zu stellen. Und man ersetzt sozusagen die Analyse durch wirklich hirnlose Plattitüden und sagt, ja, offener, großer, runder Tisch und Dialog und politische Lösung, ohne zu sehen, dass da wirklich Menschen um Macht kämpfen.
Ich meine, wir sprechen ja immer von religiösen Parteien und die Religion wird da auch stark benutzt. Aber andererseits, wie weit ist das überhaupt eine religiöse Angelegenheit? Ich meine, Religion lässt sich auch einfach sehr gut für Machtpolitik benutzen, zum Beispiel um Leute auszuschließen.
Es ist auf jeden Fall keine Lösung möglich, die auf Religion als Machtpolitik setzt. Islamisten sind natürlich diejenigen, die Religion für machtpolitische Interessen ausnutzen. Und gerade das Beispiel Syrien, wo also 30% der Bevölkerung nicht zu den Sunniten gehören, wo also die religiösen Minderheiten eine riesige Rolle spielen. Gerade das Beispiel Syrien wäre ein Musterfall, wo man aus diesem religiösen Diktierertum ausbrechen könnte, weil man eben zusammenleben muss mit den verschiedensten Religionen, weil man den Pluralismus, die Toleranz da predigen muss, um überhaupt als Land erhalten bleiben zu können. Und es gibt überhaupt keine andere Alternative als Entwicklungstendenz, als diese Säkularisierung voranzutreiben. Aber da versagt sozusagen auch die Bundesrepublik.